Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Woche. Ihr habt ja jetzt heute quasi eine neue Episode bekommen zum Anhören, zum Anschauen. Letzte Woche war ja quasi für euch wie eine Woche Pause. Ich muss immer im Kopf so denken, das ist ja quasi immer zeitversetzt ein bisschen. Und also diese Woche, ich weiß nicht, wie es dir ergangen ist, Angela, aber ist vergangen wie so ein, wie sagt man, ein Wimpern. Schlag, so.
Ja.
Ich habe geguckt und dann war Montag bis Freitag.
Ja, mir geht's im Moment auch so. Es fliegt, die Zeit fliegt vorbei und ich muss mir richtig vornehmen, immer wieder Momente einzusetzen, zum kurz verlangsamen und wieder mich finden, bevor es wieder schnellstens geradeaus nach vorwärts geht. Und ich merke auch, ich finde, das wird jetzt immer schneller.
Ja, und vielleicht habt ihr das auch gespürt. Also für euch müsst ihr euch jetzt vorstellen, wenn ihr das hört, vor einer Woche, wenn ihr hier reflektiert für euch. Aber diese Woche war oder sind wir jetzt übergegangen aus der Holzzeit in die Feuerzeit. Also das war ist sozusagen, wenn wir diese 24 Jahresabschnitte, die Solar Terms halt anschauen, dann hat ich glaube Dienstag war das, der Beginn des Sommers. Das heißt, das ist auch dann der Beginn der Feuerzeit, ist der Moment, in dem auch das Yang dann deutlich nach außen tritt. Für mich war das besonders eindrücklich. Wir waren letztes Wochenende für 2-3 Tage weg. Und bevor ich gefahren bin, war unser Kirschbaum und Apfelbaum in voller Blüte. Ja, kamen wir zurück, waren alle Blüten nach 2 Tagen weg, aber der Flieder ist einfach explodiert, der war vorher nicht da und plötzlich, boom, ich kam schon vorne am Tor rein und hab's schon gerochen.
Ja.
Über Meter entfernt.
Ja. Ich lieb das, so, wenn man spaziert und plötzlich kommt so ein Duft von irgendeiner Pflanze, das ist auch so etwas Schönes.
Ja, und für uns einfach wichtig oder interessant, ne, wichtig ist ja relativ, aber wir sind ja in einem Yang-Feuer-Jahr, sind jetzt sozusagen noch eingetreten in die Feuerzeit. Das heißt, es potenziert sich einfach alles noch stärker. Und das ist vielleicht dann auch dieses Gefühl, dass es jetzt irgendwie, es wird schneller, es wird heißer in Anführungsstrichen, sichtbarer, so unumgänglicher. Die Dinge, die wir vielleicht weggeschoben haben, können wir jetzt halt wie nicht wegschauen mehr. Also ne, es ist halt die Zeit für Ausdruck und Sichtbarkeit, aber auch Verbundenheit.
Ja, genau. Und auch im Zyklus, es erinnert mich jetzt gerade an den Zyklus, wie es auch dort sich widerspiegelt für viele Frauen, diese Zeit von Feuer ist die Zeit der Ovulation, wo das höchste Yang erscheint im Körper und diese, genau dasselbe wie auch in der Natur, diese aufsteigende Energie, diese expansive Energie und wie, wenn man, wie die zweite Hälfte des Zyklus uns wirklich genau auch zeigt, was wir in der ersten vielleicht weniger wahrgenommen haben und was stecken geblieben ist und was ein bisschen verknurzt ist innerlich, das kommt dann hervor in dieser Zeit. Genau wie auch eben im Sommer, es wird wie schneller, alles wird intensiver, die Spirale dreht sich, bevor sie sich wieder anfängt zu verlangsamen. Und es ist schon sehr nützlich, diese Energien zu verstehen und nicht mal unbedingt bis ins Detail zu verstehen, sondern zu wissen, wir sind jetzt im Feuerelement, das bedeutet, ja, unsere Feuerorgane sind ein bisschen intensiver. Und ja, ich sehe es natürlich auch in der Praxis viel.
Ja, vielleicht nur kurz für den Kontext. Feuerorgane, ne? Feuer, Dünndarm, Perikard, Zhanzhao, für alle, die Herz. Vielleicht gerade nicht wissen. Und du siehst es in der Praxis.
Ja, ich sehe, dass dieses Organsystem schon mehr gefordert ist. Vielleicht ist es auch eine Zeit, in der wir leben. Dieses Feuer ist sehr ausgeprägt, Holz auch, Metall und Wasser weniger. In meiner Sicht, in der Umgebung, die wir leben, in diesem Zeitalter, in dem wir leben, wo das Yang so sehr geschätzt wird und das Yin ein bisschen unterschätzt wird, ist es gut zu wissen, wie man im Sommer, wie man mit dem Feuerelement umgeht, weil es gibt uns wie eine Art, es zu balancieren.
Ja, und ich finde, das Schöne ist ja, wir bekommen im Endeffekt auch gleich immer die Medizin mit dazu, als Hinweis für uns, dass wie wir das ausgleichen können. Also einfach für uns nochmal so zu dieser Vorstellung, wir schauen uns so die Feuer-Wasser-Achse an und es braucht ja, damit das Feuer sozusagen nicht lodert oder halt sich verliert, muss es halt wurzeln im Wasser. Ja, ich weiß, es klingt vielleicht komisch, aber ne, dass auch das sozusagen das Wasser der Nieren das Herz kühlt und das Feuer des Herzens, das Yin die Nieren erwärmt, dass wir einfach so sehen, okay, es gibt halt einfach eine direkte Beziehung. Und das ist das, was halt schlussendlich für uns auch dann gleich die Medizin sein kann. Ne? Also wenn wir sagen, wir sind in der Feuerzeit, dann ist uns vielleicht auf eine sehr natürliche Weise von außen, in Anführungsstrichen, also von der Natur gegeben, dass wir mehr in die Expansion gehen, dass es sich irgendwie einfach her erstmal anfühlt, vielleicht in Verbindung zu gehen. Da ist so dann dieser Drang, so nach außen zu gehen, vielleicht schon da. Das heißt, das geschieht schon mal. Okay, aktiv bedeutet das für mich halt auch noch mal zu schauen, bin ich gut verwurzelt, pflege ich meinen Yin gerade in dieser Zeit. Na, gar nicht, wir wollen das andere weniger machen oder wegmachen, sondern okay, was bringt das in Balance?
Ja, genau. Sehr gut beschrieben. Anstatt zu denken, ich muss weniger davon machen, ist es fast besser, die Wurzeln zu stärken, sodass man das tun kann, was der Körper eigentlich natürlicherweise oft in dieser Phase selber will.
Mhm. Ja, weil, okay, ist doch schön, ich kann dann diese natürliche Bewegungsrichtung mitnehmen. Mhm. Und es geht nicht darum, ich muss dagegen sein, weil, okay, ist es jetzt schlecht, weil es zu viel ist, sondern okay, wie kann ich das nähren, dass es weiterhin mir zur Verfügung steht auf diese natürliche Art und Weise? Mhm. Und also ich würde halt auch sagen, ich habe so auch diese Woche mit einigen Schülerinnen und auch in den Jahreskreisen, wo ich bin, so eingecheckt, okay, was würdet ihr auch beschreiben, wie geht's euch gerade oder was ist vielleicht auch gerade präsent? Und das zeigt sich halt schon, wahrscheinlich auch ähnlich, bin gespannt, was du gleich sagst, so erhöhte Sensibilität, so diese emotionale Feinheit, dass aber auch so eine Gleichzeitigkeit da ist, so wie innere Hitze oder Spannung, ne? Und auch so ein Gefühl vielleicht, es passiert voll viel, aber in so einer gewissen Subtilität. Also es ist so, es fühlt sich viel an, aber ich kann nicht gar nicht ganz greifen, was ist jetzt dieses zu viel? Das ist jetzt nicht so, es geht um diese Aktivität oder um jenes, was ich mache, sondern nur so ein grundsätzliches inneres Gefühl, so, ist alles ein bisschen viel gerade.
Ja, genau. Genau, das ist oft so auch beim klinisch gesehen gibt es ja Hitze im Körper, aber es gibt auch deficient heat. Wie sagt man das?
Leere Hitze.
Leere Hitze, genau. Und diese leere Hitze ist etwas, das ich so viel sehe in der Praxis, vor allem bei Frauen in der Perimenopause, Menopause, dieses Überhitztsein, aber ohne wirkliche Basis. Das Feuer flammt in alle Richtungen, aber nicht, weil es zu viel Feuer hat, sondern weil es zu wenig Yin hat, dass es hält. Und dort nützt eben diese Art, es anzuschauen, auch sehr. Wenn wir das sehen, dann verstehen wir müssen nicht das Feuer bändigen, wir müssen die Essenz stärken, wir müssen die Nieren stärken, wir müssen die Ruhe stärken. Und zum Beispiel im Hochsommer ist es ja wirklich auch wunderbar, über den Mittag kurz sich hinzulegen zum Beispiel. Das sehe ich so richtig als Antidote dafür, dieses überaktiv. Wir könnten den ganzen Sommer von morgens bis abends unterwegs sein, Leute treffen, unser Herz kultivieren. Und das gehört auch zu dieser Saison. Das ist das Schöne dran. Aber gleichzeitig eben müssen wir dran denken, dieses Feuer zu bewahren, das Feuer zu stärken, so dass das eine Basis hat, so dass es schön brennen kann, so dass es ein schönes Licht gibt. Und, ich finde es auch das Schöne eigentlich, ich freue mich richtig drauf auf den Sommer, genau das zu tun, dieses Kultivieren von speziell ein bisschen alles ein bisschen ruhiger zu nehmen, zu genießen, diese Expansion der Natur und gleichzeitig ruhig zu bleiben in mir drin, so ein Spiel fast in dieser Zeit des Jahres.
Ja, und wir haben ja auch, bringen ja auch alle unterschiedliche, auch, also jetzt rein aufs Körperliche bezogene Vorkonstitutionen ja auch mit, ne? Also ich zum Beispiel bin absolut ein Hitzetyp. Mhm. Das ist jetzt tatsächlich auch ein bisschen weniger geworden in den letzten, sag ich mal, 5 Jahren, ja auch aktiv viel dafür getan habe, sage ich mal so. Und ich habe das auch nie als negativ empfunden, aber ich war immer die zum Beispiel, und musste jetzt die Ohren zuhalten, im Winter immer nur mit Sneakersocken gelaufen ist. Also weil ich quasi, ich konnte nicht meine Knöchel bedecken, aha, weil es wie war, als dass ich wie, wie sagt man, Temperaturregulation über Fußknöchel haben musste, weil wirklich so die 5 Flächen, also Hände waren immer warm, eher, also nicht schweißig, aber so glühend, genauso wie meine Füße.
Ja.
Und im Sommer, also ich glaube, das ist auch so, okay, ich habe dunkle Haare, aber es ist wie, ich bin 5 Minuten an der Sonne und mein ganzer Körper wird wie so ein Akku aufgeladen und den Rest des Tages gebe ich Hitze ab. Also ich wirklich wie so ein, weiß ich nicht, so eine Batterie. Und deswegen ist immer zum Beispiel für mich Sommer, obwohl ich ja auch im Sommer geboren bin und ich das ja auch liebe von der Natur her, ist für mich körperlich immer ein bisschen mühsamer als zum Beispiel Winter.
Ja, das verstehe ich, es geht mir auch so. Es geht mir auch so. Ich liebe es, im Schatten zu sein, nicht in der vollen Sonne. Mhm. Das erträgt mein Feuerelement auch nicht. Und es ist wirklich, es ist eigentlich fast eine Diagnose, eine Art, sich selber ein bisschen zu verstehen, zu sehen, wie wir auf den Sommer reagieren. Es gibt uns sehr viel Hinweise drauf, wie unsere Konstitution ist. Entschuldigung. Ja. Ich finde es immer interessant, wenn die Leute erzählen, wie sie auf den Sommer reagieren. Es gibt mir sehr viel Hinweise darauf.
Ja, oder bist du kälteempfindlich? Also zum Beispiel mich würdest du, keine 10 Pferde kriegen mich in eine Sauna. Geht einfach nicht. Ich kann nicht irgendwo hingehen, wo ich noch extra Hitze zugeführt bekomme. Ne? Mhm. Andere vertragen nicht so gut Feuchtigkeit. Immer wenn so eher regnerisches Wetter ist, zieht es denen wie in die Knochen. Andere sind immer kalt. Immer die Person, die als erstes, irgendwo wird ein Fenster aufgemacht und schon in der Schule alles angezogen.
Ja.
Und da sehen wir einfach so Grundtendenzen, die sich natürlich auch verändern können, je nach Lebensphase. Aber kann man einfach mal wie sich schon auch so schauen, habe ich so wie eine Präferenz oder etwas, was ich halt vermeide.
Mhm, genau. Und was man sehr drauf, die Art von Landschaft und Natur, wo man sehr drauf Lust hat, gibt uns auch eine gute Idee. Genauso wie mit den Ölen. Wenn ich den Patienten 3 verschiedene Öle zeige und dann dieses, was zieht mich an, was stoßt mich eher ab? Und genau dasselbe eben auch mit den Temperaturen, mit den Jahreszeiten. Meistens fühlen wir uns angezogen von dem, was uns balanciert.
Mhm.
Fällt mir auf.
Ja, also ich muss sagen, ich fühle mich am wohlsten und ist mir auch meine Präferenz in so Frühling und Herbst. Und da muss ich aber auch sagen, dass mal so klimabedingt, dass Frühling und Herbst irgendwie so geschmolzen sind in den letzten Jahren. Wir haben oft gar nicht so eine lange, richtige Herbstphase. Es ist oft so ein schnelles Kippen in das eine oder andere. Aber das ist so temperaturtechnisch, weißt du, wo du so mittags so im T-Shirt sein kannst und auch gerne dir die Sonne ins Gesicht scheinen lassen kannst, aber dann abends und morgens gerne noch was drüber ziehst. Das ist so meine Wohlfühltemperatur.
Ja, und dieses Jahr hatten wir aber sehr so einen Frühling, fand ich, wo man wirklich morgens war es kalt, abends war es ein bisschen kühl und tagsüber schön sonnig und frühlingshaft. Das ist mir auch aufgefallen, dass das in den letzten Jahren weniger geworden ist, aber eben dieses Jahr war es wieder so. Und es ist wunderschön, dann gibt es eine Zeit, in diese Feuerzeit langsam reinzukommen und ist dann auch bereit dafür.
Ja, und ich glaube halt diese Qualität der Übergänge auch so in unserem Breitengrad, das ist wirklich, was ich so zu schätzen weiß. Also ich weiß einfach für mich mittlerweile und viele haben mir das auch so erzählt, die andere, sag ich mal, Lebensorte auch mal ausprobiert haben, dass es schon sehr stimmig ist, gerade wenn du wo geboren worden bist, wo es einfach 4 Jahreszeiten grundsätzlich mal hat, dass es dass wir zweimal so viele so denken, oh, es wäre toll, irgendwo zu wohnen, wo 12 Monate lang Sommer ist. Aber oder und, gerade wenn du halt sehr auch mit diesem Zyklischen verbunden bist und so danach leben willst, ist es wie, als würde etwas fehlen, wenn wir halt nicht diese Anteile plötzlich auch erleben.
Ja, total. Also das hat mir nach 8 Jahren Australien sehr gefehlt. Und auch so diese Farben vom Herbst zum Beispiel, das tut schon nur gut, das anzuschauen. Genauso wie im Frühling das junge Grün anzuschauen, stärkt unsere Leber. Und im Sommer die Sonne zu empfangen, stärkt unser Feuerelement. Das ist wirklich so, das fehlt einem, wenn man sich dran gewöhnt ist.
Und so fast so ein bisschen würde ich jetzt in meinem Alter mittlerweile sagen, erstens finde ich irgendwie so in jeder Jahreszeit liegt halt was Schönes und ich finde es, vielleicht klingt das jetzt komisch, auch so ein bisschen schön, wenn etwas vergeht für eine Zeit lang und man sich dann die Chance hat, man kann sich darauf einlassen, aber man kann sich auch wieder freuen, dass diese Veränderung kommt. Das ist wie, lass mich dich ein bisschen vermissen.
Ja.
Damit ich mich wieder auf dich freuen kann.
Ja, das ist wirklich wahr und es hört sich so klein an, dabei ist es nämlich riesengroß.
Mhm.
Es ist wirklich genau das, dieses, es lernt uns, das loszulassen, immer wieder loszulassen und Vertrauen drauf, dass wieder etwas kommt.
Mhm. Und es entspricht ja auch einfach grundsätzlich so unseren inneren Lebensrhythmen. Und ich weiß nicht, ich finde, mir tut das halt gut, wenn ich halt merke, innen und außen spiegelt sich so. Also ich glaube, ich fände, und ich weiß nicht, kann ich natürlich so nicht sagen, weil ich jetzt nie lange Zeit wo gewohnt habe, wo es nicht genauso war. Aber das ist das, was ich mir halt so vorstelle, dass ich es fast, ja, traurig ist vielleicht das falsche Wort, aber dass ich das, diese Erinnerung, die ich dann von außen auch immer wieder bekomme, also als Impulse, finde ich einfach spannend, wenn du das halt gar nicht hast und nicht erlebst, weil du vielleicht wo wohnst, wo es halt entweder die ganze Zeit Hochsommer ist. Klar, ich meine, auch in Australien hat es einen Winter, aber
ja.
Du hast halt ja nicht diese extremen Gegensätze.
Obwohl ich muss sagen, in Sydney hatten wir auch 2-3 Monate ist es Winter und ist dann dafür auch extrem unangenehm, fand ich, weil es dann so feucht und kalt ist und nichts ist. Also die Wohnungen sind nicht so wie zum Beispiel hier in der Schweiz, wo wenn es draußen kalt ist, ist es drinnen gemütlich und warm. Und dort habe ich es immer dann als sehr, ich fand es richtig schwierig, diese Winterzeit, weil alles auch ein bisschen geschimmelt hat einfach. Ach. Es war einfach so richtig feucht, kühl und ja, das hat mir jetzt körperlich auch nicht so zugesagt. Und dann, wenn ich an meinen Bruder denke, der in Thailand lebt seit Jahren, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich könnte es nicht, das würde mich wahnsinnig machen, glaube ich, die ganze Zeit nur schönes Wetter. Ich freue mich oft, auch wenn es regnet, weil es mir wie eine Pause gibt. Ich habe wie das Gefühl, wenn es immer Sommer wäre, dann hat so eine natürliche Tendenz, dann immer positiv, immer nach draußen, immer irgendwas machen. Und Regen ist für mich so, ach, und genauso wie eben, wenn der Winter kommt, dieses Gefühl, ah, jetzt können wir ein bisschen nach innen gehen und im Herbst ein bisschen ausmisten, damit dann die Zeit zum Metabolisieren kommt, die Zeit, wo wir das Jahr verdauen können und all das. Da bin ich mittlerweile so dankbar dafür, genießt es auch richtig. Es ist wie eine ständige Erinnerung, dass die Natur erinnert uns die ganze Zeit daran, an was wir uns halten können. Und es ist für mich das Treueste, das Wahrste, das Simpleste, vor allem mit all dem, was wir tun und machen und lernen und uns anpassen könnten, komme ich dann immer wieder zurück. Ja, die Natur weiß es am besten.
Ja, und gleichzeitig leben die ja auch oft in den Regionen fast noch stärker, noch im Einklang mit ihren Rhythmen. Und
ja.
Was mir gerade so als Frage kommt, wäre halt so, okay, wie unterscheidet sich dann vielleicht auch so die Pathologie, die Tendenzen in den Regionen dann? Also weißt du, was sind dann halt vielleicht dort eher so auch die Herausforderungen, die Muster, die häufig auftreten. Weil wenn wir jetzt hier so in der im Westen schauen, ist ja ganz klar Leber-Qi-Stagnation und Milz-Qi-Mangel. Es ist ja, gefühlt hat das einfach jeder.
Ja.
So, was ist da so die Pathologie, die so vorherrschend ist?
Mhm. Ja, das kommt dann eben auch noch auf die Kultur drauf an und alles. Ja. Es ist wirklich so eine Mischung dann am Schluss von wo man lebt, unter welchen Bedingungen und welche Gedankenformen.
Mhm. Ja, und das bringt mich ja am Ende immer wieder eben auch zur Milz oder auch zur Mitte am Ende zurück, ne? Weil zum einen sind wir jetzt, quasi kalendarisch Anfang der Woche auch in einen neuen Monat. Also wenn wir schauen, astrologisch sind wir eben aus dem Yang-Wasser-Drachenmonat jetzt in den Yin-Wasser-Schlangenmonat gewechselt. Und die Schlange ist ja sozusagen auch, steht ja auch für die Milz, also diese Transformationskraft der Mitte. Und was ich daran so unfassbar faszinierend finde, ist, ja, wir grundsätzlich wissen wir erstmal, okay, die Milz, Magen ist der Erde zugeordnet. Und das Milz ist ein Yin-Organ. Aber sie trägt halt so eine krasse Yang-Kraft in sich, weil das Hexagramm dafür ist Kern, das Schöpferische. Also es sind die 6 Yang-Linien, die durchgezogen sind. Und das weist so darauf hin, diese Kraft dieses Yin-Organs, dass alles, so wie eine Schlange, mit Haut und Haaren verdauen kann. Mhm. Und was halt geschieht, wenn das, dieser wichtige, zentrierende Ort in uns aus dem Gleichgewicht gerät, dann wird es uns schwierig fallen, Nahrung zu verdauen. Ne? Das heißt, unverdaute Nahrungsanteile im Stuhl. Aber auch Informationen, die wir halt über Sinneskanäle aufnehmen. Es wird alles so sumpfiger und vernebelt auch uns dann geistig irgendwann. Und dann kommt halt so dieses Grübeln und sich Sorgen dazu als Pathologie so von dieser Mitte und da ja nun einmal einfach die Nahrung ja das ist, was wir am häufigsten, regelmäßigsten zu uns nehmen, zu sehen, was für einen hohen Stellenwert, wie wir uns nähren, auf den unterschiedlichen Ebenen einfach für unser gesamtes System hat, dass wir getragen sind von der Mitte.
Ja, total. Das ist wirklich auch und auch, wie wir immer nach jeder Phase, nach jeder Transformationsphase wieder zurückkommen zur Erde, weil sie so wichtig ist. Dieses Prinzip von, was reinkommt, muss verdaut werden. Egal, ob es durch die Augen reinkommt, ob es durch die Nase reinkommt, durch den Mund, durch die Poren, durch die Energie. Alles muss verdaut werden. Und dann dieses Bild von einem schönen Feuer, das schön brennt mit gutem, trockenen Holz, das nicht feucht ist und deswegen Rauch kreiert. Und so dieser Prozess, ja, der wird oft unterschätzt, denke ich, bei uns, weil wir vergessen, dass wir auch das, was wir anschauen, verdauen müssen, dass es eben nicht nur das Essen ist, aber gleichzeitig auch das Essen sind ja so Momente, wenn wir essen, wie oft wir schnell essen oder noch etwas nebendran machen und vielleicht sogar Nachrichten schauen, wenn wir essen. Und dass wir dann vergessen, dass der Körper, wenn der Gefahr sieht, ob es nur gesehen ist oder ob es gefühlt ist, ist egal für den Körper. Er wird uns beschützen und beschützen in dem Moment bedeutet, keine Verdauungssäfte mehr produzieren, schnell die Energie wieder weglenken vom Verdauen in die Muskeln, in das Gehirn, um sich wehren zu können, falls es nötig ist. Und wie wir so unseren ganzen Verdauungsprozess unterbrechen, auch jedes Mal, wenn wir was Eiskaltes reinschütten.
Ja, genau, Sommerzeit jetzt. Also.
Ja, genau. Und ich meine, wir müssen ja nicht extrem darüber sein. Nee. Klar dürfen wir ab und zu mal eine Gelato essen, das gehört ja einfach dazu. Aber schon zu wissen, dass diese Sachen unseren Verdauungsprozess stoppen teilweise oder einfach
löschen.
Wie sagt man, verschwierigen.
Kompliziert, also erschweren.
Erschweren, genau. Danke. Und dass das am Schluss uns schadet, weil was wir reinmachen, muss verbrennt werden, so dass die Milz eben das Beste daraus nehmen kann, um unser Qi zu kreieren für den Tag, unsere 100 Franken von Qi. Und wenn das nicht der Fall ist, haben wir halt am nächsten Tag einfach nur 60 Euro Energie statt 100. Und wenn wir es so anschauen, dann wird dieser Prozess plötzlich den Stellenwert erhalten, den er eigentlich haben sollte für unsere Energieproduktion. Ich finde das auch so hilfreich, das so anzuschauen. Und wenn ich das den Patienten so erkläre, und dann sehe ich so, wie das Klick macht im Kopf, so, aha, okay, und wieso müssen wir gut kauen? Weil es so vermischt wird mit dem Speichel, weil so der Verdauungsprozess schon im Mund anfangen kann. Und wenn wir dann noch dazu denken, dass das, was wir jetzt hier reinnehmen, wird in ein paar Wochen, ein paar Monaten ich sein. Meine Haut, meine Haare, meine Gehirnzellen, alles wird davon kreiert, von dem, was wir in uns hineinnehmen.
Ja, und es tut mir ja leid für alle Frauen, die zuhören, das zu sagen. Aber das ist ja auch nicht nur das Qi, sondern eben auch die Blutbildung. Und das ist ja essentiell für das Bilden von unserem Blut. Und wir sehen ja auch aus Perspektive. Ja, weil aus Perspektive der chinesischen Medizin ja auch zu sehen, dass so viele von den Perioden, Menstruationsbeschwerden halt darauf auch zurückzuführen sind, was esse ich, was trinke ich. Und weil es einfach gerade bei Frauen, also dieses typische, ich denke, ich esse nur einen Salat, weil ich will jetzt, keine Ahnung, auf mein Gewicht achten oder ich beginne morgens mit einem Smoothie, esse mittags einen Salat und habe dann aber irgendwie massive Schmerzen oder ganz stark PMS. Das meine ich, das tut mir leid, weil sie... Ja, dass sie das so unmixed messages halt haben und unter diesem Glauben aufwachsen. Ich nehme jetzt was voll Gesundes zu mir. Ich tue mir was Gutes. Aber du wirst das halt monatlich spüren. Also, weil Männer sind da einfach nochmal anders in ihrer Verstoffwechselung. Denen schadet das nicht ganz so stark, beziehungsweise haben sie nicht so schnell so starke, auch körperliche, Beschwerden. Und also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kenne halt kaum tatsächlich, ehrlich gesagt, heutzutage Frauen, und Nahrung ist halt ein Faktor, natürlich zählen noch andere Dinge mit rein, die nicht irgendeine Symptomatik in Bezug auf ihren Menstruationszyklus haben. Ne? Manche natürlich viel extremer als andere, aber es ist schon krass, wie massiv das in den letzten 10, 20 Jahren angestiegen ist.
Ja, auf jeden Fall, aber eben auch schon nur in dem, was in unserer Nahrung drin ist. Aber was vielleicht auch wichtig ist zu erklären als Kontext, ist, dass wieso das Blut für die Frauen so wichtig ist und wie Blut in der chinesischen Medizin einer dieser Anker ist, der unser Herz meint, unseren Spirit verankert. Und wenn wir zu viel Blut verloren haben, zum Beispiel bei mehreren Geburten oder bei einer Geburt oder jeden Monat, dann Symptome davon sind ein ungeankerter
Geist.
Nein.
Herzgeist, ja.
Herzgeist, genau. Der Herzgeist fängt an, zu den Körper teilweise zu verlassen auf verschiedene Arten und Weisen. Und es wird schwierig, sich zu konzentrieren. Es wird schwierig, stabil zu bleiben, zentriert zu bleiben und alle diese Sachen, die damit herkommen. Und deswegen, wie du sagst, eben das Blut für uns Frauen ist extrem wichtig zu stärken und das Qi ist der Beginn davon.
Ja, und wenn man dann halt natürlich auch das so weiter denkt, okay, ganz praktisch im Leben, bedeutet das ja auch vielleicht dieses Gefühl, ich bin gar nicht mehr ganz bei mir. Diese Herausforderung vielleicht überhaupt zu spüren, wahrnehmen zu können, was tut mir jetzt gut oder was würde mir jetzt gut tun? Also dementsprechend auch so eine Klarheit zu haben, Entscheidungen treffen zu können. Ne, das mag total fern klingen von was esse ich, aber das sind halt so weitergehende Folgen. Und wir können aber so mit so, sag ich mal, simplen, und ich mag da auch gar nicht so maximal dogmatisch sein, aber natürlich, je stärker in Anführungsstrichen die Beschwerde ist, desto konsequenter macht das schon Sinn, erstmal eine Zeit lang das umzusetzen. Aber so wie du gesagt hast, nicht unbedingt eisgekühlte Getränke zu trinken. Also das ist auch, glaube ich, vielleicht in Deutschland nicht ganz so extrem, aber Amerikaner, habe ich das Gefühl, die machen gefühlt in jedes alltägliche Trinken Eiswürfel rein. Also die haben ja auch viel mehr diese Kühlschränke mit Eiswürfeln, und das ist total normal, überall ein Wasser sofort Eis zu kühlen. Ne? Das halt nicht nur, auch nicht Raumtemperatur, sondern warmes Wasser zu trinken, eine warme Mahlzeit am Morgen zu essen, und je stärker auch die Beschwerden sind, halt zu schauen, wirklich so rohe Kost so weit wie möglich halt runterzuschrauben. Jetzt, wenn es wärmer ist, können wir schon ein bisschen mehr Rohkost natürlich essen, weil es einfach durch, na, auch Sommer ist ein bisschen wärmer alles. Aber mal zu schauen, okay, was macht das dann mit mir, wenn ich halt diese kleinen Marker mal verändere für eine Zeit lang. Ja. Und gerade ja, dieses warme Trinken, warmes Frühstück, aus meiner Erfahrung die eindrücklichste erste Veränderung.
Ja, finde ich auch. Das sehe ich auch tagtäglich. Und vor allem, weil die Leute halt es nicht, noch nicht wissen. Kaum wissen sie es und fangen es an zu integrieren, haben sie oft sehr schnelle Resultate. Und ich glaube, das ist auch einer der einfachsten und besten Ratschläge, die wir jemand geben könnten, der merkt, mein Shen, mein Geist ist nicht so ruhig, wie er sein könnte. Ich fühle mich nicht bei mir, ich fühle mich
wie außerhalb des Körpers. So.
Ja, und nervlich dünn und all das. Zu denken, okay, dann jetzt, ich kümmere mich jetzt mal 3 Tage nur drum, dass ich genug warmes, gutes Essen esse, es langsam esse und bei mir bin, wenn ich esse, mich genug ausruhe und mich ein bisschen bewege, so auf die Art, dass das Qi im Körper fließt, können 3 Tage schon so einen Unterschied machen, nur mit dem Fokus darauf, sich gute Suppen zu kochen und Nahrung zu geben, die eben das Blut und das Qi stärken. Und wie schnell wir dann merken, die Ankerung kommt davon.
Ja, ich meine, auch nicht umsonst ist es ja so, die Diätetik oder die Ernährungslehre eigentlich das größte Fundament. Ich weiß, wir kennen meistens hier im Kontext chinesische Medizin so Akupunktur, aber wenn die Basis nicht stimmt, dann kannst du halt deine Nadeln, wie du willst, und dann gehst du nach Hause und trinkst dann dein Eist Matcha Latte und isst dann deinen Salat und denkst dann noch, okay, ich habe jetzt nicht das Joghurtdressing genommen und habe jetzt was Gutes gemacht. So, weißt du, was ich meine? Und ja, das ist.
Und ich glaube, die viele Leute, eben am Anfang ist es schwierig zu stehen, wieso ist jetzt dieser Salat nicht gesund? Aber wenn du so anschaust, dass du denkst, der Magen ist so wie ein großer Kochtopf, der wie auf so einem großen Feuer sitzt, dieser Eisenkochtopf, wo immer das ist immer warm, das ist wie so in der Küche, wo immer etwas am Kochen ist. Und das muss die ganze Zeit kochen, sich zersetzen, so dass nachher die Milz kommen kann und die Sachen absorbieren. Und wenn wir da Salat oder Eisgetränke reinschmeißen, dann sinkt das die Temperatur von diesem Nahrungsbrei. Und der Körper braucht extra Energie, um diese Wärme wieder zu kreieren. Und diese Energie fehlt uns nachher fürs tägliche Leben. Also wenn wir es so anschauen, dann macht es wie auch mehr Sinn, glaube ich, manchmal für die Leute, wenn man es. Und wenn du denkst, jedes Mal, wo du was Warmes, schon fast Präpariertes reinschmeißt, brauchst du weniger Energie zum das Umwandeln in Qi oder Blut.
Ja, dieses Bild, das würdest du über dem Feuer kochen und du trinkst halt dein Eisgetränk, aber du kippst quasi das jetzt einfach übers Feuer drüber. Bumm.
Ja.
Okay. Was passiert halt dann? Und wir können ja auch einfach mal schauen, so in die heißen Länder, wo es jetzt wirklich heiß ist, so auch in der Wüste und so weiter, die trinken ja auch Tee. Die trinken, also mal abgesehen von, dass sie, klar, heutzutage wahrscheinlich auch viel auch Kühlschränke haben, aber man trinkt halt warm. Es kostet den Körper tatsächlich, der versucht ja auch immer, ihr müsst euch das so vorstellen, auch westliche Perspektive gesehen, Aufgabe des Körpers ist immer wieder die Temperatur zu regulieren, dass wir auf einer guten, sicheren, ja, dass alle die Prozesse gut laufen, Körpertemperatur sind. Und wenn wir da immer was Kaltes reinkippen, dann muss der Körper immer arbeiten, um auch den Körper wieder. Und das ist halt auch diesen Effekt, wenn es richtig heiß ist, und ich weiß, manchmal ist dann so ein Eisgetränk richtig erfrischend, gar keine Frage. Aber dass man wie sehr kurz danach merkt, wie einem plötzlich wärmer wird. Also das ist erstens, das ist wie so ein kurzer Schock, den wir vielleicht auch als erfrischend empfinden. Aber der Körper muss ja dann gegenarbeiten, um wieder auf Körpertemperatur dich hoch zu regulieren. Und dann ist manchmal der, ne, das der Effekt, jetzt muss ich noch mehr Kaltes trinken, weil mir wird plötzlich wärmer. Obwohl ich was Kaltes getrunken habe. Und ja, natürlich, es trifft nicht auf alle zu. Ne? Ich meine, wie gesagt, wenn du konstitutionell gesehen eine sehr starke Mitte hast, da gibt es einfach auch Menschen, du hast das Gefühl, die können alles in sich reinstopfen oder ne, so, und andere müssen es nur angucken und merken schon, ihr System gerät außer Balance. Also zu sehen, natürlich subjektiv gesehen, muss es nicht sein, dass es für auf jeden jetzt zutrifft. Ja. Und gleichzeitig trifft es eben auch viele zu, und deswegen auch für Frauen halt einfach zu schauen, auch auf eben den Zyklus, gibt es da für mich immer wiederkehrende Beschwerden, wo ich das Gefühl habe, ich habe schon alles gemacht, aber irgendwie, ne, so ist jetzt nur die Lösung, irgendwie Medikamente dafür nehmen zu müssen. Und einmal darauf zu schauen, wie viel roh oder kalt, wie regelmäßig oder unregelmäßig esse ich. Und da kannst du einfach schon mal, ich sag nicht, alles wird geheilt automatisch dazu. Das kann ich nicht, und abgesehen darf ich auch das gar nicht sagen. Aber ich erlebe es halt immer wieder, dass diese so plain oder so simpel klingende Hinweis, wo man so denkt, okay, warum soll ich es überhaupt versuchen? Das kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass es was bringt, ist so ein Schlüssel.
Ja, total. Und es sind immer die kleinen Sachen, die so wirken, als ob sie nichts wären. Das ist etwas, das ich sowieso toll finde an der chinesischen Medizin. Es sind so viele Sachen, wo man im ersten Moment denkt, wie kann das irgendwas nützen? Dabei sind es oft genau die Sachen, die den größten Effekt erzielen. Ich sehe es ja auch täglich hier in der Praxis seit 20 Jahren, wie oft die Leute zu mir zurückkommen und sagen, ja, also ich trinke jetzt wirklich nur noch warme Getränke und es tut mir richtig gut. Ich verdau besser, ich habe mehr Energie. Die Zunge sieht weniger trocken aus. Und ja, es sind wirklich die kleinen Sachen. Genauso wie zum Beispiel das Zhanzhuang, die stehende Meditation, die ja auch in den Kampfkünsten die Basis ist vom Power. Also dieses ruhig werden, die Sachen sehen. Beim Essen ist es auch dieser Moment von zu realisieren, dass eben das wird nachher mich, ich kreiere jetzt im Moment fortlaufend meinen Körper mit dem, was ich in mich reinnehme. Und diese Art von, wie sagt man, Reverence, diese Art von
einer Ehrfurcht, also so.
Ja, es tönt wieder so komisch, gell, auf Deutsch. Ehrfurcht. Ich meine so dieses, ah, danke Essen, dass du mich nährst.
Ja.
Ja, dann ist es Ehrfurcht. Und ich muss sagen, oft mittlerweile schaue ich das Essen an und bedanke mich auch kurz dafür, dass es mich jetzt eben nähren wird. Und ich habe das Gefühl, man absorbiert es dann auch anders.
Ja,
das ist ein kleiner Unterschied, glaube ich, dass, wenn ihr zu Hause, probiert das mal aus, wenn ihr es nicht schon macht. Viele hier, die hier sind, wahrscheinlich machen das schon lange. Aber dann wäre es auch interessant zu hören von den Zuhörern. Ob merkt ihr auch den Unterschied, dass wenn ihr warm esst, dass wenn ihr euch mit dem Essen anfreundet, anstatt dass wir denken, oh, ich muss das essen, weil das ist gesund, das ist ein Superfood, das brauche ich auch noch. Oder können wir essen auf eine Art, die passend ist zu der Jahreszeit, in der wir uns befinden, wenn möglich auch ein bisschen lokal, nicht gerade von der anderen Seite vom Planet zu essen, und solche Sachen zu was das für einen Unterschied macht für die Energie, für das tägliche Leben und für auch das Wohlbefinden im eigenen Körper.
Und was mir dann noch kommt, weil ich das auch gerade so passend finde für wieder jetzt die Feuerzeit, für uns ist ja auch Essen, hat ja auch einen sozialen Aspekt. Und das ist ganz interessant, dass die Erfahrung für mich immer wieder gezeigt hat, auch so, wenn man zum Beispiel im Sommerurlaub ist oder wenn man halt auch einfach mit Freunden und Familien isst, dann verträgt man oft Sachen, die man im Alltag gar nicht so verträgt.
Ja.
Oder wo man vielleicht öfters mal merkt, das ist nicht so meins, habe ich Schwierigkeiten zu sehen, dass Nahrung, also warum schmeckt das Essen bei Oma oder Mama? Weil das mit Liebe und Hingabe zubereitet ist, dich zu nähren.
Ja.
Warum in Gesellschaft mit Freunden, wenn das Herz berührt ist, wenn wir mit Freude zusammensitzen und dann essen, es nochmal anders aufgenommen werden kann.
Ja, das ist ein super wichtiger Punkt, stimmt. Und auch dieses, jemand, der gern kocht und andere nährt, wie das auch stärkend ist für die Person selber. Ich glaube, das ist auch schön, das noch mehr zu schätzen, wenn ich habe mehrere Freunde, die lieben es zu kochen für andere. Und ich bin jetzt eher die, ich lieb's, das zu erhalten. Ich bin jetzt gar nicht die, ich nähre gern durch Touch zum Beispiel. Das ist, liegt mir jetzt speziell gut. Aber eben diese Freundschaft, ich war gestern gerade bei so jemandem eingeladen. Ich lieb das. Ich spüre das, die Liebe in dem Essen. Und das nährt mich total, wenn jemand für mich kocht mit Freude. Und ich finde, das ist wirklich eine ganz schöne Art, Liebe weiterzugeben. Und als die Kinder kleiner waren, da habe ich das auch, ich habe so viel gekocht. Und hier in der Schweiz kommen die Kinder ja immer über Mittag nach Hause. Das heißt, 10 Jahre lang bin ich jeden Mittag heimgerannt und habe was Warmes gekocht, weil das ist irgendwie einfach so hier. Vielleicht jetzt weniger, weil es Betreuung gibt über den Mittag.
Also die kommen dann nach Hause und dann gehen sie wieder?
Ja, die kommen nach Hause um 10 vor 12. Und ich habe so gearbeitet, ich konnte irgendwie 3 Patienten nehmen, da musste ich schnell nach Hause rennen, schnell was kochen. Und wir waren uns alle gewöhnt in der Familie relativ. Wir haben morgens schon warm gegessen. Das kam von der australischen Seite, das irgendwie Scrambled Eggs und Avocado und Toast und sowas. Und dann mittags habe ich auch jedes Mal, also wirklich eine Mahlzeit gekocht und dann abends nochmal. Das ist wirklich, die Schweizer sind so Sachen altmodisch. Und gleichzeitig sehe ich jetzt irgendwie auch, was es mir gegeben hat. Weil es war wirklich diese Mittagszeit, da gab es nichts. Ich habe nie über den Mittag gearbeitet oder so. Es kam gar nicht in Frage. Und ja, die kamen nach Hause. Und ich glaube, für die Kinder war es irgendwie auch schön, weil die hatten wie eine Pause, manchmal war es nur eine Stunde, manchmal waren es 2 Stunden. Und dann sind sie wieder zurück von irgendwie 1.30 Uhr bis 3.30 Uhr und dann standen sie wieder da. Für ein 4 heures, sagen wir auf Französisch, dann gab es wieder einen Snack. Also Essen und Nähren, das war etwas Wichtiges. Und deswegen jetzt, glaube ich, ich genieße es total in der Reverse-Form.
Es ist so spannend. Ich bin auch die gerne kocht für andere.
Ah, super.
Also, ne, wenn wir uns treffen, wissen wir, wie die Aufgaben verteilt sind.
Ich wasche dann ab nachher mit Freude. Es macht mir nichts aus, nachher aufzuräumen. Aber wenn jemand für mich kocht, das liebe ich.
Das ist für mich übrigens auch immer so ein Indikator. Bin ich in meiner Mitte? Das ist ganz spannend, weil wenn ich das Kochen als mühsam empfinde oder ich das dann lästig finde, dass ich jetzt noch schnell was irgendwie machen muss, weiß ich immer, weil es ist nicht so, dass es mir immer Spaß macht, aber es ist für mich immer so, mich nährt das, wie du es gesagt hast, selber. Es ist wie eine Meditation, dieses, ja, bei sich nochmal anzukommen. Und dabei geht es auch gar nicht irgendwie das krasseste, kreativste Mahlzeit zuzubereiten. Aber ich merke halt immer, wenn ich eine Aversion dagegen habe, merke ich, okay, ich bin eigentlich super gestresst und ich habe es vielleicht bis zu dem Punkt gar nicht gemerkt.
Genau. Und das ist ja mega, wenn man es merkt.
Ich glaube halt, und das, was du ja auch gesagt hast, deshalb ist ja auch dieses Dankbarkeit für einen Moment innerlich auszudrücken, bevor wir essen, das stimmt uns energetisch einfach auch nochmal auf dieses Empfangen ganz anders ein. Dieses, ich meine, Ernährung aufzunehmen, ist ja ein Stück weit auch sich zu öffnen, etwas zu empfangen, also aufzunehmen, sprichwörtlich.
Ja.
Und es ist ja auch eine Qualität des Herzens, in Verbindung zu gehen und wie uns das einfach einstimmt. Das muss ja auch nicht ewig lange sein. Aber, und da würde ich auch nicht die größte Rede schwingen, aber für einen Moment halt, dich vielleicht daran zu erinnern, dass es Menschen gab, die haben dieses Gemüse oder die Sachen angebaut und verarbeitet und Dankbarkeit, dass du halt, keine Ahnung, in den Laden gehen konntest und die Sachen mitnehmen konntest und für dich vielleicht, wenn du es selber zubereitet hast oder für die Person, wo du es zubereitet hat für dich, nur das zur Kenntnis nehmen, das verändert sofort, wie ich finde, die Qualität, wie wir es empfangen.
Ja, ich 100%. Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil es ist so, wenn wir, ich spüre das auch im Körper, wenn ich etwas essen will und ich denke so, ach, das wird meinen ganzen Körper nähren. Danke fürs Essen. Und ich meine, das ist ja auch Erdelement, ist die Dankbarkeit für die Ernte. Es ist eine Zeit der Sehen, was wir bekommen, was wir erhalten und, wie du sagst, diese Offenheit, es in deinen Körper zu deinem Körper werden zu lassen. Was auch eine große Yin-Qualität ist, dieses Erhalten, etwas annehmen zu können. Und das fällt uns Frauen ja oft sehr, sehr schwierig. Genauso wie mit Komplimenten oder mit, oder eben zu denken, dass wenn jemand für mich kocht, dann muss ich nachher gleich wieder was zurückgeben. Oder anstatt zu sehen, dass eigentlich schon nur die Dankbarkeit dafür ist, etwas zurückzugeben. Und wenn wir es so in unserem Körper aufnehmen, was ich übrigens auch mache, wenn ich zum Beispiel irgendwann mal ein Medikament nehmen muss oder irgend sowas, wenn ich dieses Medikament zu mir nehme, dann stelle ich mir vor, dass es mir gut tut und nicht, oh Scheiße, jetzt muss ich dieses Medikament nehmen und oh, das wird mir nicht gut tun, weil dann nehmen wir das auch anders in unserem Körper auf. Also es geht nicht darum, sich selber anzulügen, ich meine es nicht so, aber so dieses, oder wenn ich spüre, etwas wird mir nicht gut tun, dann auch konsequent es nicht in mich reinzunehmen, obwohl es vielleicht sehr gut aussieht von außen.
Ja, es ist ganz spannend, weil das erinnert mich gerade, wo du das so sagst, auch an diese ganze Corona-Zeit zurück. Und ich will an dieser Stelle auch gar keine Impf-Pro-Kontra-Debatte lostreten. Aber mein Lehrer hat damals das halt auch...
Das haben wir jetzt schon genug lang gesprochen.
Ja, aber der hat halt, und das fand ich sehr eindrücklich, mir auch gesagt, und das trifft ja auch für uns außerhalb dessen zu, aber da fand ich das halt sehr spannend, weil, glaube ich, mehr Menschen mit diesen Fragen und Themen konfrontiert waren als vielleicht sonst. Wenn du jetzt aus was für einem Grund auch immer dann etwas dir zuführen musst, wo du vielleicht irgendwie Zweifel dran hast oder Aversion gegen hast und warum auch immer dich dann für entscheidest, es halt trotzdem zu nehmen, eben, okay, auch damit mit dem energetischen Aspekt zu arbeiten, nicht im Widerstand zu sein, wenn du es aufnimmst.
Ja, und was nicht einfach ist, aber es ist ein Ansatz wert, sagen wir es mal so.
Ja, und ich meine, na, wir haben das ja dann auch mit anderen Krankheitsbildern, wo du vielleicht auch schulmedizinisch dann vielleicht Sachen nehmen musst, wo du irgendwie unsicher bist darüber. Und klar, ne, im besten Falle haben wir alle die besten Ressourcen zur Verfügung, aber im Alltäglichen ist es nun mal manchmal so, okay, wir müssen mit dem arbeiten, was jetzt gerade da ist. Und dann auch retrospektiv uns nicht zu verurteilen, weil wir vielleicht gewisse Entscheidungen getroffen haben, sondern halt dieser energetische Aspekt, ich habe es ja aber jetzt auch aufgenommen.
Ja, und jetzt können wir dem Körper dafür helfen, es zu transformieren, auszuscheiden, was nötig ist.
Ja.
Ich glaube, dieses Vertrauen in unseren Körper und dieses liebevolle unserem Körper gegenüber, ich meine, sonst ist das Leben heutzutage sowieso zu stressig, weil wir wissen, wir atmen komische Sachen ein, wir wissen, es hat im Essen alles Mögliche drin Und ich spüre, wie einfach es sein könnte, sich dann wirklich zu versteifen, Essen mit Angst zu verbinden, mit Scheiße, wie jetzt habe ich noch mehr Plastik im Körper oder noch mehr Mercury oder was immer. Und für mich habe ich das so gelöst, dass ich einfach versuche zu denken, ich helfe meinem Körper so gut wie es geht, einen sehr guten Prozess, Verdauungsprozess zu haben, in dem eben mit Ausscheiden genug den Körper zu unterstützen, dass diese Organe gut funktionieren und vertrauen, dass mein Körper es irgendwie schafft, in dieser heutigen Zeit zu leben. Weil sonst kann es wirklich stressig sein für den Kopf.
Ja, und ich meine, das ist halt auch nochmal ein Thema speziell für Frauen. Natürlich gibt es auch Männer, und das will ich dir auch gar nicht absprechen, die das auch haben, die Thematik. Aber auch das ist nachweislicher so, dass es fast keine Frau gibt, die nicht ein Thema mit dem Essen hat.
Mhm.
Ja, ab wann das ist eine Essstörung, darüber kann man debattieren. Aber die nicht zumindest mal eine Zeit in ihrem Leben hatte, wo es etwas ist, was sie täglich beschäftigt hat.
Mhm.
Und sei es dann auch Kontrollthemen oder dann Ablehnung vom Körper, Körperbildentsprechung, und das ist auch wie so ein Mental Load, so ein Hintergrundrauschen, was ständig da ist.
Ja.
Wenn ich weiß, heute Abend gehe ich essen, dann muss ich das vorher schon wie reglementieren. Und wie gesagt, ne, ab wann ist es eine Essstörung, brauchen wir nicht diskutieren. Ich meine, aber alleine, dass es vielleicht so ein Thema ist, was du ständig auch im Geiste mit dir trägst, sorgt ja auch dafür dann, wie nehme ich das auf, was ich dann konsumiere. Und das, als mir das so bewusst geworden ist, dass das einfach im Leisen, im Unoffensichtlichen, sagt man so, ja, im Geheimen, wie auch vielleicht in dem, wo man das dann am Außen schon sieht oder wo man das weiß, dass das so viele Frauen, und wirklich, ich muss sagen, ich habe einfach noch keine Frau getroffen, die sagen kann von sich, nee, das war ein Thema, das hat mich einfach noch nie in meinem Leben zu irgendeiner Zeit mal beschäftigt.
Mhm.
Und es ist krass, wie viele Gedanken wir unbewusst darauf verwenden. Und das war wirklich wie so ein kleiner Heartbreak für mich an der Stelle, zu sehen, dass das eigentlich, was uns nähren soll, was so die Basis dafür dann bildet, dass für gesunde Haltung und Wohlbefinden, dass das so etwas ist, was, wo wir so ein gespaltenes Verhältnis zu haben.
Mhm. Ja, da können wir, glaube ich, nochmal eine ganze Episode drüber machen. Heute mir auch schön mit dem Fluss gegangen.
Ja. Ja, unser Ursprungsplan war eigentlich, die heilenden Laute anzugehen. Aber ich fand, das gerade war so ein schöner Flow.
Ja, das machen wir einfach nächstes Mal.
Ja.
Und ich glaube auch eben dieses Thema Verdauung, Metabolismus, all das zusammen, Erdelement ist auch ein Thema wert. Das können wir dann machen, wenn der Sommer langsam zum Ende neigt.
Ja, das Leben zu verdauen.
Ja, genau.
Mein Alltag zu verdauen.
Wie verdauen wir am besten das Leben? Machen genau schön, was behalten wir, was wird eliminiert? Das ist schon, das ist ein gutes Thema. Ja, das können wir ja alle Saison, anfangs der Saison machen wie heute, dass wir dann ein bisschen tiefer drauf eingehen.
Ja, es ist halt auch spannend, weil ich glaube ja auch in einem Kontext, wo man vielleicht gar nicht zuerst an das denkt, worüber wir jetzt gerade gesprochen haben, aber es so viel dreht sich heutzutage über Verkörperung oder eben Embodiment und Integration. Und dafür ist ja auch die Mitte essentiell und diese Zeiträume, das
Total.
Gelernte zu verdauen, zu integrieren, dass es Teil wird von dir.
Ja. Ja, absolut. Und vielleicht geben wir noch mit, das passiert am besten oft, wenn wir nichts tun.
Ja, total. Ich meine auch einfach nur das Bild zu sehen, diese Mitte, diese Erdqualität, das sind ja Transformationskräfte, die geschehen gar nicht im Außen. Das ist etwas, was unsichtbar in uns, fürs Auge unsichtbar im Inneren geschieht. Und so oft denken wir auch hier in unserem westlichen Kontext, dass Transformation immer dieses, was im Außen passiert. Entwicklungen, die wir im Außen an Menschen sehen, Dinge, die sie im Außen erreicht haben. Aber diese Urkraft der Transformation geschieht im Dunklen, im Inneren. Bevor vielleicht irgendetwas dann auch außen sichtbar wird, erstmal.
Ja.
Ja, und wenn ihr vielleicht für euch einfach nur mitnehmen könnt, mal zu schauen, ein bisschen wärmer zu trinken, zu essen und einen Moment innezuhalten, euch einfach Zeit zu geben. Und ich weiß, oft ist es dann im Alltag manchmal schwierig, aber vielleicht ein Gedanke, bevor ich esse, innezuhalten und sagen, okay, danke und ich freue mich, dass ich dich jetzt aufnehmen darf. Reicht. Ja. Ne, macht's nicht größer, und, als es jetzt sein muss.
Ja, und auch zu denken, hey, ich verdiene das. Ich verdiene einen Moment von Innehalten. Ich verdiene es, einen Moment mit Zeit zu nehmen für das, was ich in meinen Körper reinschaufle, und auszusuchen, so dass es passend ist für diesen Körper, für mich als Person und mir gut tut.
Das ja, verdiene ich. Und ich glaube, vielleicht hilft dann dabei auch dieses Bild, dass die Erde, die unterscheidet nicht. Ja, der Apfelbaum sagt ja nicht, haben wir ja auch, glaube ich, schon mal gesagt, ja, der Angela gebe ich einen Apfel, aber die Elisa, die ist irgendwie doof. Nein, die Qualität der Erde ist, dass sie einfach gibt aus sich selbst heraus und auch du das empfangen darfst und du musst nicht etwas erreichen oder jemand sein oder dir das Essen verdienen, sondern ne,
du darfst es genährt halt, werden.
Ja.
Ja, du darfst es erhalten und es sogar genießen.
Und damit ist schon so ein wichtiger Schritt, ohne dass jetzt irgendetwas besorgt, gelernt oder irgendwas werden muss, finde ich, getan, können wir das ein Stück weit einfach mal ausprobieren. Und ja, teilt dann gerne mit uns, wenn ihr das mal ein paar Tage ausprobiert habt, wie das landet bei euch.
Ja, unbedingt.
Ach. Schön. Ich fühle mich sehr genährt jetzt.
Ich auch. Geht's gleich weiter, klingelt's dann gleich und das ich mich auch. Es tut gut. Wir haben jetzt irgendwie auch verdaut.
Ja, total. Für mich war es auch wie so ein Übergang.
Ja. Hey, es war schön wie immer und vielen Dank für alle, die da sind und dir.
Danke dir. Und ich freue mich auf nächste Woche, meine
Liebe. Ja, ich auch. Alles Liebe im Guten.
Macht's gut.
Tschüss.